Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Emil Frey AG Dübendorf, ihrem Ford-Partner neben dem Bahnhof Stettbach, mit dem neuen Ford Focus Vignale. Doppelpunkt. Präsentiert von der Emil Frey AG Dübendorf, ihrem Ford-Partner neben dem Bahnhof Stettbach, mit dem neuen Ford Focus Vignale.
So, im Doppelpunkt heute Peter Hostli ist ein Journalist, hat ein Buch geschrieben, und zwar ein Buch über Journalismus, und zwar unter dem Titel «Die erste Miete ging an die Mafia». Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski.
Just as long as you fill it up with black caffeine,
keeps me lean.
You can hear me scream.
Give me black caffeine. Now I've got a monkey sitting on my back, and wouldn't you know, he likes it black. Don't need no cream, no nicotine. All that monkey need is black caffeine.
More black caffeine.
It keeps him lean.
You can hear him scream. Give me black caffeine. Give me black caffeine.
Until it comes to my coffee time. Don't stand in my way, don't hold me back. Just keep it high and keep it mad.
Good black caffeine,
it keeps me lean.
Trüben Sonntagmorgen live aus dem Studio 1 von Radio 1. Der Peter Hostli, der das Buch geschrieben hat, «Die erste Miete ging an die Mafia». Und das tönt ja sehr interessant. Ohne den Untertitel, was ich bin, Reporter. Also, was bist du? Wer bist du, Peter?
Also, ich bin 49, ich bin ein Badener mit italienischen Vorfahren und ich habe eigentlich das Leben lang nichts anderes gemacht, als Geschichten erzählt. Und wenn du mich würdest fragen, was ich bin, dann ist ganz klar, ich bin Reporter.
Genau, aber was ist eigentlich die Essenz von dem? Das ist das Buch, das du da jetzt geschrieben hast, mit 49, ist noch relativ früh, für Biografie, für Memoiren. Im Ausland machen das andere noch früher, aber in der Schweiz ist es ein bisschen außergewöhnlich.
Das ist eben nicht wirklich ein schweizerisches Buch, sondern das ist nicht ein Rückblick auf mein Leben, sondern das ist eine klassische Memoire, wie das in der amerikanischen Memoirenliteratur eigentlich Tradition hat, nämlich, dass man zum Zeitpunkt vom Leben etwas möchte darstellen. Und ich wollte über den Journalismus schreiben, weil in den letzten Jahren die Leute eigentlich nur noch über den Journalismus gejammert haben, und ich habe mich da plötzlich gefragt, ist das eigentlich wirklich so ein furchtbarer Job? Das ist der schönste Job der Welt, und über das wollte ich schreiben.
Gut, was hast du gelernt?
Beim Schreiben vom Buch?
Nein, im Leben.
Ich habe studiert, ich habe Geschichte studiert, ich habe Publizistik studiert, ich bin leid zu viel, ich habe tatsächlich abgeschlossen.
Das ist in der Generation, wo du bist, nicht üblich gewesen. Also viele haben angefangen, sind dann irgendwie reingesogen worden in eine Redaktion und haben dort weitergemacht, oder?
Also ich habe tatsächlich auch schon während dem Studium angefangen, ich habe bei Facts angefangen, ich war dort der jüngste Redakteur gewesen. Und es ist schon einmal die Frage gewesen, ob ich soll abschliessen soll, aber ich habe mit meinem damaligen Chef abgemacht, ich auf 60% und dann nebenan noch das Studium abschliessen. Was ich auch noch gelernt habe, ich war noch ein Gemüseverkäufer.
Nein.
Doch, meine Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft und ich habe quasi seit ich etwa 8 bin, habe ich immer in diesem Geschäft geschafft und ich habe gelernt, Gemüse verkaufen. Und das war für mich eigentlich fast so wichtig wie mein Geschichtsstudium, weil ich habe gelernt, etwas anzupreisen. Und später bin ich lang freier Journalist gewesen und ich habe quasi meine Artikel müssen anpreisen.
Du schreibst in diesem Buch auch über deine Familiengeschichte. Ist ja nicht nur so eigentlich locker verlaufen wie bei vielen anderen. Da hast du schon erste richtige, was soll ich sagen, Schocks erlebt, oder?
Ja, ich habe keine einfache Familiengeschichte. Das ist schon so. Also, wir haben ich kann mich erinnern, ich bin in Spreitenbach auf die Welt gekommen. Nachher sind wir in eine grosse Villa gezogen, in Nussbaum.
Weil das Geld ist gekommen.
Meine Eltern hatten etwa 30 Geschäfte in der ganzen Schweiz. Man hat von der dritten Kraft im Lebensmittelhandel. Fleischdiscounter, Gemüse, also Delikatessen. Man hat von der dritten Kraft im Lebensmittelhandel neben Migros und Coop geredet.
Wären die Hostlis gewesen?
Wären die Hostlis
also
gewesen.
Eigentlich hätten die Lidl sollen werden, oder Aldi
ganz mindestens. Genau. Also Hostli finde ich eben nach wie vor einen guten Namen für ein Lebensmittelgeschäft. Und dann hat mein Vater Konkurs gemacht. Und hat er ist schnell gewachsen. Er hat das Tivoli gekauft in Spreitenbach.
Das ganze Tivoli?
Also er ist hat das grösste Geschäft vom Tivoli im Spreitenbach. Er war einer der Hauptinvestoren gewesen. Die Wirtschaftskrise ist gekommen.
Und das Shoppingcenter ist einfach eins zu viel gewesen, weil vis-à-vis hat es eins gegeben, das schon etabliert
war. Wo er auch schon ein grosses Geschäft hatte in dem. Also,
Tivoli hat am Anfang sehr, sehr harte Zeiten müssen durchmachen. Und das hast du hautnah erlebt.
Also ich kann mich erinnern, ich war ein 5-jähriger Bub gewesen bei der Eröffnung vom Tivoli. Und meine Mutter hat dort schon gesagt, hey, es läuft nicht, es kommt niemand. Wir haben viel zu wenig Kunden. Und nachher, wir haben dort in einer grossen Villa gewohnt mit Swimmingpool. Ich habe dort gelernt zu schwimmen und mit Geissen. Und dann sind wir von dort in eine 3-Zimmer-Wohnung gezogen. Und dort hatte ich eigentlich so ein bisschen etwas, wie die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wie kann so etwas passieren und warum? Und dort ist glaube ich so ein bisschen...
Und hast du die Frage gestellt? Hast du eine Antwort bekommen vom Vater?
Ja, ich habe ihn immer wieder gestellt, aber eine konkrete Antwort habe ich eigentlich bis heute noch nicht.
Nein, aber das wäre doch etwas zum Recherchieren.
Ist vielleicht ein anderes Buch.
Ein anderes Buch. Aber was hat das bedeutet für dich, wo du plötzlich gemerkt hast, das ist ein Bruch da eben. Wir sind nicht mehr die gleichen wie früher, sondern alles ist schief und der Vater ist dann einem anderen Licht natürlich da gestanden.
Also ich habe keine einfache Beziehung mit meinem Vater. Mein Vater ist ein Alkoholiker, er trinkt heute nicht mehr und er ist auch nicht so präsent gewesen, wie ich versuche als Vater präsent zu sein, muss ich sagen. Aber es hat mich auf eine Art auch unabhängig gemacht. Also es hat mir Fragen aufgestellt, was ist wichtig im Leben, wie funktioniert überhaupt so etwas. Und es hat mir auch eine gewisse Unsicherheit aufs Leben gegeben. Und ich glaube, eine gewisse Unsicherheit. Ja, weil
das heisst, zu wissen, es kann alles schiefgehen.
Es kann jederzeit schiefgehen. Und ich glaube, als Journalist ist das nicht unbedingt die schlechteste Voraussetzung. Mhm. Weil man muss dann verschiedene Sachen abfragen, man muss verschiedene Sachen klären, man muss vor allem versuchen, Antworten zu finden.
Wie hast du denn das Studium finanzieren können? Hat deine Eltern können mithelfen oder?
Ja, also, meine Eltern haben zwei Geschäfte können behalten, die man dann überschrieben hat auf die Mutter. Und das ist dann, ich bin dort auch viel gearbeitet, ich bin dort in Ferien immer gearbeitet. Und ich habe eigentlich recht früh angefangen zu schreiben als freier Journalist. Und finanziell unabhängig zu sein, ist für mich etwas immer extrem wichtig. Ich habe noch nie in meinem Leben Schulden gemacht.
Mhm. Ist Journalist von Anfang an dein Traumberuf gewesen? Hat es da irgendwelche Zweifel gegeben? Hast du auch noch andere Optionen gehabt, die du ausgelotet hast?
Also, mein Vater hat mir immer gesagt, ich soll an die HSG Wirtschaft studieren und Betriebswirtschafter zu werden.
Ich also das, was er nicht gemacht hat?
Das, was er nicht gemacht hat und das, was ihm wahrscheinlich gefehlt hat. Ich habe dann aber ich wollte eigentlich immer Journalist werden, weil wir haben daheim auch immer Magazine und Zeitungen gehabt. Ich habe sehr früh den Spiegel lesen. Ich war eigentlich in der Schule der Reporter gewesen. Ich bin immer mit einem geilen Radio rumgelaufen und habe mir auf dem Velo den Spiegel gelesen. Also man hat gewusst, dass ich der bin, der sich wahnsinnig für Journalismus interessiert.
Und da bist du auch reingekommen? Auf welche Art und Weise? Heute ist das kompliziert. Da muss man irgendwelche Assessments durchstehen. Man muss Prüfungen vorlegen, etc. Aber damals ist das noch ein bisschen lockerer gegangen.
Also ich habe eigentlich als Filmjournalist angefangen. Ich habe Filmkritiker geschrieben für den Zürich-Tipp. Und nachher habe ich mit
der... Aber haben wir das einfach gesagt, hey, da ist einer, der kommt und sagt, er ist jetzt Filmjournalist?
Nein, es war natürlich nicht so gewesen, sondern ich bin in Baden, habe ich mich engagiert im Filmclub. Und dort war auch der Chef-Filmkritiker vom Tagesanzeiger und der hat gesagt, willst du es nicht mal probieren? Also es ist schon
ein Inside-Deal
gewesen, absolut. Und dann habe ich aber mit einer Frau zusammengewohnt und dann ihr Freund hat bei Facts angefangen und dort hat mir gesagt, hey, bei Facts suchen Sie noch einen Filmjournalist. Und
das war der zweite Insider-Deal.
Und dann habe ich mich getroffen mit dem damaligen Kulturchef, mit dem Hans-Peter Eggenberger, wunderbarer Journalist, wunderbarer Chef, und den habe ich irgendwie können überzeugen, dass er mich anstellt.
Und dann bist du also dort einige Jahre gewesen. Was ist der nächste Schritt?
Ich bin dort 3 Jahre gewesen und was ich gemacht habe, und das ist das, was ich eigentlich allen jungen Journalistinnen und Journalisten empfehle, ich habe für alle Ressourcen verschrieben und ich habe mich eigentlich nicht daran gehalten, was meine Chefs gemacht haben, sondern ich wollte einfach die guten Geschichten erzählen. Und durch das habe ich ein Netzwerk mir geschaffen und nach 3 Jahren hat Facts eine US-Korrespondentenstelle ausgestellt. Ich habe mich natürlich beworben, weil ich immer nach New York wollte. Ich habe den Job nicht bekommen, bin gleich gegangen.
Als freier Journalist?
Als freier Journalist.
Und das ist damals noch gegangen, das würde heute nicht mehr funktionieren.
Ich weiss es nicht, ob es heute nicht mehr funktionieren würde.
Es gibt einfach nicht mehr die Abnehmer. Wenn ich schaue in deinem Buch, wenn du sagst, ich habe da eine Reportage gemacht, irgendwo in der Provinz, und habe das an 30 Zeitungen und Zeitschriften in Europa können verkaufen, und damit hat sich das gerechnet. Die gibt es einfach nicht mehr. Oder die haben vor allem kein Geld mehr für das.
Die gibt es schon nicht mehr, aber es macht eben auch nicht mehr, es macht auch fast niemand mehr diese Geschichten. Also, was ich in Amerika gemerkt habe schon damals, ist, dass die festangestellten Korrespondenten, die haben eigentlich Ähnliches gemacht wie heute, oder die sind die haben geschaut, dass in den amerikanischen Medien steht und haben es nach Europa berichtet. Und gegen die bin ich nicht angekommen. Und was ich musste machen, ich musste versuchen, anders zu sein als die anderen. Also ich musste irgendwo eine Bombenfabrik finden in Oklahoma und über die berichten, wie sich ein Land auf den Irakkrieg vorbereitet. Und je schwieriger eine Geschichte zu machen war, desto grösser war die Chance, die 30 Mal zu verkaufen.
Gut, also das hast du geschafft. Bist wie viele Jahre dort geblieben?
Fast 12.
Und warum bist du zurückgekommen?
Wir haben 2 Kinder, 2 wunderbare Kinder, die sind dort auf die Welt gekommen. Meine Frau und ich haben uns entschieden, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn die in der Schweiz auf die Welt kommen. Für mich war das nicht einfach gewesen. Ich wäre eigentlich geblieben, aber letztendlich ist es wahrscheinlich aus dieser Sicht die richtige Entscheidung.
Und dann hast du gesagt, und jetzt werde ich ein richtig seriöser, institutionalisierter Journalist und lasse mich fest anstellen.
Ich bin zurückgekommen, ich habe verschiedene Angebote gehabt von der Aargauer Zeitung, von der Weltwoche. Und dann hat mir der Chef vom Sonntagsblick-Magazin gesagt, ich kaufe deinen Kopf und nicht deinen Arsch. Und das hat mich eigentlich total überzogen, dass ich mit dem gerne zusammenarbeiten würde, weil er selber, das ist der Heiko Gebhardt, langjähriger Kriegsreporter war beim Stern, und er hat mir...
Das hat dich beeindruckt. Das ist so, man hat ja sehr viel bei Ringe so ein bisschen abgehalftet, die deutsche Journalisten in die Schweiz irgendwie geschickt oder Cola und so. Und du hast das Gefühl gehabt, das ist jetzt ein Vorbild. Hast du aber dann irgendwie doch gemerkt, dass du im Sonntagsblick angekommen bist?
Ja, also der Heiko war wirklich eine Art Vorbild gewesen, und ich hatte jegliche Freiheiten. Also ich hatte bei Ringier wahrscheinlich den besten Job gehabt, den man sich im Journalismus überhaupt vorstellen kann. Nämlich, ich kann machen, was ich will.
Und ist das der beste Job? Das heisst, der Journalist hat sich selber verwirklichen. Ist es das der Ansatz? Komm, wir reden über das. Machen wir Musik zwischendrin. Wir kommen jetzt schon ein bisschen ins Thema rein. Was ist der nächste Titel?
It's Fortunate Son von Creedence Clearwater Revival.
Und warum?
Das ist Musik aus der Zeit vom Vietnamkrieg. Ich habe die Musik eigentlich immer gehört, während ich das Buch geschrieben habe.
Aber und dort bist ja du noch gar noch nicht da gewesen.
Nein, es ist die Zeit, wo ich auf die Welt gekommen bin. Und es ist wahrscheinlich kulturell, medial, ist das eine der interessantesten Epochen
du
überhaupt.
Du bedauerst, dass du dort nicht dabei gewesen bist.
Nein, ich kann ja zurückschauen.
Ah, gut.
Who that one?
Treffpunkt heute das Gespräch mit dem Peter Hostli, der ein Buch über Journalismus und Reporter geschrieben hat. Und da ich auch Journalist bin und auch Reporter lange Jahre gewesen bin, stelle ich natürlich da, wie du das eigentlich forderst. Kritische Frage, die erste kritische Frage ist die. Die erste Miete ging an die Mafia. Ein super Titel. Noch, es stimmt natürlich nicht. Oder er insinuiert etwas Falsches. Man hat das Gefühl, das ist so richtig Boulevard-Hype. Ah, du hast irgendwie mit der Mafia zusammengeschafft. Da war es ganz, ganz banal gewesen.
Ja, also natürlich ist es ein guter Titel, der auch so ein bisschen soll an einen Groschenroman erinnern. Also, und
eben, aber warum? Wenn du über ein Buch willst machen über seriösen Journalismus, und dann nimmst du einen Titel, der einen Groschenroman erinnern soll. Das finde ich
es, schief. Es ist auch ein Titel, der eine Geschichte erzählt. Und ich bin ein Geschichtenverzähler. Und es ist ein Titel, der absolut wahr ist.
Aber also, erzähl mal die Geschichte.
Ich habe 2007 den Joby Stone getroffen. Das ist ein FBI-Agent. Und der hat jahrelang mit einer Mafia-Familie zusammengelebt. Und am Schluss sind 200 Leute verhaftet worden. Er hat die Mafia-Familie hochgehen lassen. Ich habe ihn gefunden in der Wüste von Las Vegas. Es ist heute noch ein Hit auf ihm, raus, $500,000, wenn man ihn umbringt. Und er war bewacht von ehemaligen FBI-Agenten. Und am Schluss von dem Interview hat er mich gefragt, wo hast denn du gewohnt? Und ich habe ihm gesagt, ja, dort beim Fischmarkt unten, dort, wo es Café Paris. Und er hat gesagt, ja, in dem Café hat er sich ständig mit den Mafiosis getroffen. Und hat er mir gesagt, das Haus gehöre der Mafia-Familie, die er hat aufgehen lassen.
Also ganz etwas Banales. Irgendwo, wenn du in Italien bist, irgendwo in einem Haus wohnst und kommt einer den Kübel leeren, ist der vielleicht bei der Mafia?
Was ich damit wollte zeigen, ist, dass quasi das Leben von einem Reporter und das Leben vom Alltag, das kann man gar nicht auseinandernehmen. Reporter ist man immer und manchmal wohnt man in einem Mafia-Haus rein. Und für mich ist das Haus aber etwas ganz Wichtiges gewesen, nämlich quasi die erste Miete. Ich meine, ich habe schon viel früher Miete gezahlt, auch in Zürich, auch im Kanton Aargau. Aber
dann ist es aber doch nicht die erste Miete. Das stimmt ja gar nicht.
Ich bin auf Amerika gekommen und dort hat wie auf eine Art mein Leben erst richtig angefangen.
Gut, aber richtige Geschichte über Mafia.
Ich habe dort angefangen, lernen, Journalist gut zu sein.
Aber Geschichte über Mafia, richtige, was soll ich sagen, Aufklärung gesehen. Irgend so ein ausrangierter, deponierter Mafia-Boss in der Wüste, der sich bereit erklärt hat, damit ihr ein Interview zu führen. Okay, aber das ist noch nicht irgendwie eine Aufklärungsgeschichte über Mafia.
Ich sage nicht, das ist eine Aufklärungsgeschichte über Mafia, sondern es ist eine Episode aus meinem Leben, die für mich sehr, sehr prägend ist und schlussendlich auch etwas sagt über Journalismus. Du hast am Anfang gefragt, wieso dass ich jetzt schon die Memoiren schreibe. Es ist ja nicht so, dass ich auf mein Leben zurückschaue, weil ich hoffe, dass mein Leben noch sehr lang geht. Ich versuche anhand von Geschichten etwas über den Journalismus auszusagen und vielleicht ist es vielleicht auch so ein bisschen eine Art Lehrbuch, wie man Journalismus machen könnte.
Eben, und da kommt jetzt meine Hauptkritik. Ich habe das Gefühl, dass du die grossen Geschichten gar nicht angelangt hast, sondern irgendwelche Side-Stories. Du hast vorher erwähnt, ich bin nach Oklahoma gegangen, schreibst du, und habe dort geschaut, wie die Bomben hergestellt werden. Eine wunderschöne Reportage, aber was soll's? Was hat das für Relevanz für den Irakkrieg oder für die amerikanische Haltung? Das ist einfach ein kleines Feature, wo man irgendwie ein farbige Zitate bringen kann, aber mehr eigentlich nicht.
Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, wenn du nach Oklahoma gehst und mit einer Krankenschwester redest und sagt, sie hat sich nach 9/11 gemeldet, um Bomben herzustellen, weil sie durch das viel mehr machen kann als Krankenschwester, dann verstehst du die USA viel besser, als wenn du irgendwie Colin Powell zuhörst, wenn er lügt vor der UNO, weil dass er lügt vor der UNO, die Geschichte machen alle anderen auch. Ich meine, nehmen wir...
Aber es gibt auch nationalistische Amerikaner, ist ja klar. Aber das wissen wir, für das muss man nicht nach Oklahoma gehen.
Ja, aber vielleicht, wenn wir 2016 mehr nach Oklahoma gegangen wären, dann hätte man vielleicht gemerkt, dass Donald Trump gewählt worden ist. Also das habe ich ja auch gemacht und die meisten Journalisten sind in New York und in Washington geblieben oder haben von Zürich aus darüber berichtet, was die von New York und Washington berichten.
Oh Peter, das wird so schwer für mich. Also ich muss dich leider zitieren. Es ist tatsächlich zu der Kohlenarbeit nach Virginia gegangen und hat beschrieben, wie es dort ist. Aber am 23. Oktober 2016 hast du geschrieben, nach der dritten Debatte, Trump ging unter. Das System, das die amerikanischen Gründerväter institutionalisiert haben, funktioniert. Du hast also geschrieben, Trump hat keine Chance, er verliert. Das ist die Wahrheit. Und im Buch schreibst du genau das Gegenteil. Ich war bei denen und habe gemerkt, dass er gönnt.
Ja, Ich habe, es ist absolut richtig, ich habe im März 2016 eigentlich schon gesehen, dass Donald Trump wird Präsident werden wird. Dann bin ich in die USA gekommen, ich habe mit ganz vielen Leuten geredet und die haben mir gesagt, natürlich wählen sie den Präsident. Ich habe mit einer Frau geredet, 47-jährige, und ich habe sie gefragt, warum wählst du den Donald Trump, obwohl er so ein Sexist ist? Und sie hat mir gesagt, wenn die Männer nicht so wären wie der Trump, gäbe es keine Babys mehr. Dort habe ich gemerkt, der Trump wird nicht trotz dem Sexismus, sondern wegen dem Sexismus gehen. Dann habe ich einen Fehler gemacht, wie viele anderen auch. Ich habe auf die Umfragen gehört. Ich habe quasi das, ich habe auf die Bubble gehört von den Journalisten, und dort war es klar gewesen, dass die Umfragen sind so klar für Hillary Clinton. Und das war ein Fehler gewesen.
Ist auch falsch. Die Umfragen waren nicht so klar für Hillary Clinton. Sie haben ihren im Land etwa 2-3% mehr Stimmen vorausgesagt. Genau so viel hat sie geholt. Was nicht ganz gestimmt hat mit den Elektorenstimmen. Mhm. Aber dann muss man doch sagen, dann ist dein Journalismus, wo du eben so Einzelstimmen holst und das willst hochrechnen, ist ja noch viel ungenauer als irgendeine Umfrage.
Nein, aber ich glaube, was ich versuche zu machen, ich versuche an einem kleinen Ort die grosse Geschichte zu finden. Mhm. Und ich glaube, wenn man näher geht zu den Leuten, ist das ein genauerer Journalismus, als wenn man einfach schaut, was alle anderen sagen und es nachher zusammenfasst und daraus eine These dreht.
Also du hast ja noch am 30. September im Blick gesagt, in einem Interview, ich aber bin in den mittleren Westen der USA gefahren und wusste, dass Trump gewinnt. Aber ich habe jetzt vorgelesen, was du vor der Wahl geschrieben hast, ein paar Tage vor der Wahl. Das ist genau das Gegenteil. Wie kannst du heute noch so etwas aussagen? Das ist Fake News?
Nein, also Fake News ist übrigens ein Begriff, wo ich mich massiv dagegen wehre.
Ist ja logisch.
Ich finde, man sollte auch nicht verwenden als Journalist, oder? Weil das ist
eine Kampfrhetorik
von Donald Trump. Meine Aussage ist, also was ich immer gesagt habe, ich habe wirklich bis im Oktober bin ich davon überzeugt gewesen, dass der Trump gewählt wird. Und nachher habe ich auf die Umfrage gelassen.
Nur die Umfrage sind vorher schon viel klarer gewesen für Hillary.
Probabilität von Hillary Clinton, dass sie Präsident wird, ist am Tag von der Wahl bei 92% gewesen.
Genau.
Am Tag von der Wahl. Und nachher hat's, am Tag von der Wahl hat es gekehrt. Ich war dort in New York gewesen. Das war dramatisch gewesen. Und
Aber gehst du nach dem, was interessiert mich, mein Wort von gestern, oder wie heisst das?
Überhaupt
so?
Nicht. Ich sage, dass ich dort eine Fehleinschätzung hatte. Ich bin aus den USA zurückgekommen,
okay,
auf die Redaktion, und mich haben alle ausgelacht. Ich
habe
das genommen.
Fehleinschätzung kann man ja machen. Aber wenn du heute noch in einem Interview sagst, ich bin im Mittleren Westen gefahren und habe gewusst, dass der Trump gönnt, dann finde ich das ein bisschen speziell.
Ich sage in jedem Intro, wo mich die Leute fragen, dass ich am Schluss gesagt habe, das sei falsch.
Ah, na gut, also gut, das habe ich jetzt so nicht gefunden. Aber jetzt nochmal, du hast eben einen Ansatz, wo du gesagt hast, ich muss mich absetzen von diesen grossen Agenturjournalisten und von den grossen Unternehmungen und so, und ich muss eben die kleinen Geschichten machen. Und da hast du ein Beispiel, wo du erwähnst, immer wieder im Buch, das kleine Lämpchen. Du nochmal das erläutern.
Ich war an der Einführung vom Sergio Ermotti in New York. Und dort sind 20 Finanzjournalisten gsi, und wir Finanzjournalisten haben über den Ermotti berichtet. Und ich habe aber auch noch beschrieben, dass oben am Ermotti das Lämpchen kaputt ist. Und das ist so ein vielsagender Detail, den ich beschrieben habe. Die anderen haben das nicht gesehen. Und nachher
wieso ist das vielsagend?
Ja, es hat irgendwie etwas über die Aussage ausgesagt über die Bank, weil die Bank ist in einer enormen Krise gewesen, und sie hat versucht rauszukommen, und irgendwo ist der Auftritt von dieser Bank hat noch nicht wirklich funktioniert. Ich suche eigentlich in meinen Geschichten halt, versuche ich auch immer genau herzuschauen und so Details zu finden.
Gut, und das heisst, ich suche immer das kleine Lämpchen, das ist ja eben farbig für eine Geschichte, aber eigentlich ist es irrelevant, oder? Das kleine Lämpchen. Man kann jetzt nicht sagen, das Lämpchen war für dich das Zeichen gewesen, die UBS ist in der Krise.
Nein, überhaupt nicht. Aber ich wollte ja, dass die Leute Freude haben, wenn sie so eine Geschichte lesen.
Okay, das akzeptiere ich auch. Eben, aber da erzählst du einfach Geschichten, aber jetzt ist ja die Frage, was ist die Relevanz von dieser Geschichte? Und da muss ich jetzt als kritischer Journalist jetzt zu meiner ganz kritischen Frage kommen. Was ist, wenn ich jetzt das anschaue und das Buch gelesen habe, und ich habe es gelesen, ich habe es mit sehr viel Genuss gelesen, es ist auch sehr gut geschrieben, es ist sehr farbig geschrieben, du hast auch sehr viel erlebt und so, aber als Journalist sucht man immer, Was sind deine eigentlichen Leistungen? Stichwort, was sind deine Primärs gewesen? Was hast du rausgebracht als erster Journalist, der relevant ist?
Also was ich zum Beispiel rausgebracht habe, ist, dass der Bankauszug von Philipp Hildebrand, der die Weltwoche abgedruckt hat, dass der nicht existiert hat. Und das war ein recht grosser Primär gewesen.
Wollen wir über das reden?
Über das können wir reden,
weil natürlich. Ich glaube, mit dem hast du ein schauriges Problem gehabt. Das hast du mit meinem Vorgespräch gesagt, das ins Buch hineinzubringen. Wir kommen da auf ein Problem, das wir vielleicht nachher noch vertiefen, über die Situation, die rechtliche Situation für Journalisten in der Schweiz, die anders ist als in Amerika. Dort ist nur so die Halbgeschichte erzählt, oder, im Buch?
Also, es ist nicht nur im Buch die Halbgeschichte erzählt, es ist überhaupt nur eine kleine Geschichte im Fall Hildebrand erzählt.
Ja.
Und interessant ist, warum
hast du es nicht ganz erzählt?
Ich habe es nicht ganz erzählt, weil der Verlag Angst hatte vor rechtlichen Folgen, ganz klar.
Aber was wären die rechtlichen Folgen gewesen? Du sagst, also der Auszug in der Weltwoche, also, wo eigentlich der Auslöser war, dass der Nationalbankpräsident gestürzt worden ist, ist zusammengeschnipselt worden, oder?
Jawohl.
Und du weißt ja, von wem?
Ich weiss von wem und
aber und wieso hast du das nicht können? Aber jetzt kannst du es sagen zum Beispiel.
Ich möchte es immer noch nicht sagen.
Wieso
weil mir hat ein Anwalt massiv droht, wenn ich den Namen jemals ausspreche.
Aha.
Und das
mir beeindruckt dich?
Ja.
Wie oft erlebst du das?
Ich habe das ein paar Mal erlebt. Ich
und
das
zum Beispiel und dann knickst du immer hin?
Nein, überhaupt nicht in dem Fall schon. Also in dem Fall habe ich auch die Rückendeckung nicht gehabt, von der Firma. Ich wollte die Geschichte schon mal im Sonntagsblick bringen.
Und
die ich ja, letztendlich waren das massive Drohungen von der Anwälte.
Aber und was
das
kann etwas da für eine Drohung sein? Also eine Drohung, wenn du sagst, ich kann es ja nachweisen. Entweder kannst du es nachweisen, dann muss man sich nicht fürchten. Oder es ist eine Vermutung und dann haben wir ein Problem.
Ich habe drei Quellen. Aber ich habe keinen forensischen Beleg. Ich konnte zeigen in dem Bankauszug, dass der so nie existiert hat, wie er die Weltwoche abgedruckt hat, anhand von forensischen Beleg. Also ich konnte zeigen, da hat jemand mit der Schrift manipuliert. Mir hat die Bank bestätigt, dass es das nicht gibt. Ich habe einen knallharten Beleg gehabt. Und das ist ja schon etwas im schweizerischen Journalismus, dass man zum Teil manchmal etwas zu früh rausbringt und am Schluss stimmt es dann doch nicht ganz. Und in dem Fall möchte ich das nur publik machen, wenn es 100% stimmt.
Also, aber was hat das für eine Aussagekraft, dass der zusammengeschnipselt worden ist? Hat das an der Aussage, die öffentlich gemacht worden ist, er hat da eben so Devisenspekulationen gemacht, seine Frau auch, ändert das etwas an dem?
Nein, aber an was das ändert, ist etwas am Fall Hildebrand. Der Fall Hildebrand hat bei mir angefangen an der Weihnachten 2011.
Wie allen hat er dort angefangen?
Dort habe ich Anfrage gestellt an Christoph Blocher, was wissen Sie über den Fall Hildebrand? Und dort ist mir ausgerichtet worden, er weiss nicht mehr als das, was in der Zeitung steht. Und das war eine blanke Lüge gewesen.
Mhm.
Weil der Blocher hat quasi den Bankauszug dann am Schluss weitergeleitet zu der Galmiere und irgendwie über Umwegen, über seinen Adjutant ist er gekommen zu der Weltwoche. Und dann sind die Weihnachten vorbeigekommen und im neuen Jahr hat mir die Telefonistin von Ringier hat mich verbunden mit einem Typ, der angerufen hat. Und das war der Whistleblower gewesen, im Fall Hildebrand. Der Reto
T.
Der Reto T, sein Nachname. Es gibt Leute, die den publik machen. Ich mache den auf keinen Fall publik.
Er ist publik, aber man lässt es jetzt so. Ja,
ich lasse den auf jeden Fall publik. Und ich meine, wenn man allein schon mal die Geschichte von dem Reto T, wie der missbraucht worden ist, für das für ich muss aufpassen mit dem Wort, einfach für quasi einen Akt. Wenn man allein schon diese Geschichte würde aufarbeiten würde, dann würde der Fall Hildebrand ganz ein anderes Licht
bekommen. Gut, aber das ist jetzt eine Art eine menschliche Tragödie. Aber
es ist nicht nur eine menschliche Tragödie.
Aber es geht jetzt ja um Fakten. Sind denn Fakten durch das Zusammenschnipseln, sind die gefälscht oder manipuliert worden?
Du kannst mit allem eine Geschichte machen, auch wenn du keinen Beleg dafür hast. Wenn du keinen Beleg dafür hast, dann musst du sie alle zusammenschnipseln. Die Weltwoche hat für das keinen Beleg gehabt.
Okay.
Und sie
mussten
es zusammenschnipseln.
Also, aber jetzt die Geschichte Hildebrand wird damit nicht irgendwie neu aufgerollt,
nein,
oder?
Nein, aber mich interessiert eben oft die Geschichte hinter der Geschichte, sagt zum Teil mehr aus.
Aber eben, jetzt habe ich nachgefragt und bin eigentlich nicht auf das. Ich bin auf etwas gekommen. Du bist dort gerade in der Verhandlung gewesen, ob du Journalist willst werden bei der Weltwoche. Du hast ein Angebot gehabt von Roger Köppel. Und du wärst wahrscheinlich geworden, wenn die Geschichte Hildebrand nicht gekommen wäre. So steht es wenigstens im Buch.
Ich glaube es nicht, nein.
Ja, aber so, doch, da hast du gesagt, da kam etwas dazwischen und so.
Also ich habe ein Angebot gehabt, tatsächlich von der Weltwoche, und ich habe das, glaube ich, relativ elegant mit meiner Recherche im Zusammenhang mit dem Fall Hildebrand abgesagt.
Okay, also, eben wenn das nicht so gekommen wäre, wärst du jetzt vielleicht dort im Köppel-Imperium, oder?
Das glaube ich nicht.
Glaubst du nicht. Machen wir Musik zwischendrin. Wir reden mit dem Peter Hosti, der das Buch geschrieben hat. Die erste Miete ging an die Mafia, nächster Titel.
In My Life, die Version von Johnny Cash.
There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. For people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more.
Großartiger Song von Johnny Cash in My Life. Was ist denn in deinem Leben eigentlich? Da bist du doch eben in Amerika und bist laufen auf der Piste und dann hast du plötzlich zwei Töchter gehabt und eine Frau, die sind in New York gekocht. Und die haben einfach müssen warten, bis du wieder mal heimkommst, oder was?
Ja,
oder irgendwo bist du in Somalia gewesen, oder irgendwo sonst. Irgendwo ist er weg gewesen, und du hast gesagt, deiner Frau Brigitte, die also sehr selbstbewusste Person ist, die natürlich auch einen Beruf hat, die auch eine Mission hat. Du bist Nummer zwei. Es geht jetzt in erster Linie um meine Leidenschaft, um den Journalismus.
Also das Wort Nummer zwei würde ich natürlich völlig von mir aus, und vor allem sie würde das vor.
Ah, ja.
Also wir sind immer ein sehr gutes Team gewesen, aber es ist ganz klar, dass durch den Beruf vom Reporter, wo jederzeit das Telefon kommt und irgendwie etwas passiert und man fliegt um die halbe Geschichte, bin ich einfach oft nicht da gewesen. Und ich habe vor 3 Jahren habe ich ein Buch gelesen, das ich bis eines der besten Bücher finde über Journalismus, von einer Kriegsreporterin, jetzt war der du, von der Lencia Dario, und sie hat darüber geschrieben, wie viel Opfer das sie bringen muss als Reporterin, weil sie sagen, an der Geburtstag nicht dabei und sie können keine richtige Beziehung haben, bin ich nicht dabei gewesen. Aber ich bin schon der Meinung, und das versuche ich in meinem Buch zurechtzurücken, dass es quasi die Partner sind, dass es Kinder sind, die letztendlich verzichten müssen. Und ich bin mir das absolut bewusst. Es hat einen gewissen
Das nützt dir ja nichts, wenn du dir bewusst bist, wenn du am Geburtstag wirklich nicht dabei bist.
Ja, das ist völlig richtig. Mhm. Aber das ist vielleicht auch ein Grund, wieso dass ich jetzt aufgehört habe, bei Ringe zu schaffen, das Buch geschrieben habe und schreibe jetzt ein zweites. Und ich denke, da haben die Kinder wirklich mehr von mir davon.
Gut, andererseits eben bist du dann weggegangen, aber so richtig im Krieg, oder? Das ist ja das, wo eigentlich die heisseste Mission ist. Dort bist du eigentlich nie gegangen.
Nein, ich gehe ganz bewusst nicht in aktive Konflikte, sondern ich bin kein Kriegsreporter. Ich war auf der Balkanroute, im Nordirak, aber das ist eigentlich immer nach dem Krieg oder bevor ein Konflikt austritt. Ich mache das eigentlich aus zwei Gründen. Ich möchte es meiner Familie nicht zumuten. Also einfach auch die Angst, die sie möglicherweise haben. Und das Zweite finde ich aber fast wichtiger. Also nein, es ist nicht wichtiger, aber das Zweite ist genauso wichtig. Nämlich, ich weiss nicht, ob ich könnte neutral bleiben in einem Kriegsgebiet.
Aber bist denn du neutral? Du sagst, du hast eine Haltung. Eine Haltung impliziert, dass man die einen die Guten findet und die anderen die Bösen,
das
oder?
Das finde ich nicht unbedingt, dass das eine Haltung ist, sondern für mich bedingt eine Haltung, dass man alles zeigt, was zu einer Geschichte gehört und nichts ausblendet. Das ist für mich die Haltung. Aber mir hat einmal ein Arzt gesagt, dass für ihn ein Terrorist und ein Soldat das Gleiche ist. Er muss sie einfach zusammenflicken, wenn sie verletzt werden und beide töten. Und ich bin der Meinung, das kann ich wahrscheinlich nicht.
Okay. Also, du berichtest eben über Einzelschicksale, die dann meistens, was soll ich sagen, nicht so relevant sind. Jetzt haben wir ein Einzelschicksal, das die Welt berührt, das mit dem Herrn Khashoggi. Was passiert ist in Istanbul, wo offenbar viel mehr einfährt als die Zehntausende von Toten in Jemen. So eine Geschichte hättest du doch mal rausbringen müssen. Wenn schon, Einzelschicksal springen.
Du meinst die Geschichte von Khashoggi?
Ja, nicht die. Die ist jetzt so publiziert worden und die ist so gestreut worden von unserem guten Journalistenfreund Erdogan, der hunderte von Journalisten selber verhaftet hat.
Also, ich versuche natürlich immer, dort Geschichten zu finden, wo es nicht schon 100 Journalisten hat, weil dort findest du einfach keine Geschichten mehr.
Wieso?
Ja, also, oder man ist in einer Geschichte voraus. Ich meine, wie zum Beispiel im Fall Hildebrand. Dort findet man natürlich auch eine Geschichte, wenn man einfach neu mit hergeht. Aber ich versuche schon, als Journalist immer anders zu sein. Das kommt wahrscheinlich auch aus der Zeit, die ich in Amerika hatte, wo ich am März ein Journalist war. Es ist nicht jeden Monat ein Lohn gekommen, sondern ich musste Geschichten verkaufen. Und die Geschichten, die eben anders waren, die haben wirklich auch funktioniert.
Du hast erzählt, dass du eingeschüchtert worden bist, Sachen nicht zu berichten. Irgendwie hat man gesagt, ich klag dich sonst ein. Bist auch schon irgendwie missbraucht worden? Oder von irgendwelchen Leuten, die diese Sachen gesteckt haben, oder gemerkt hast, hinterher, das ist ein echter Missbrauch von deiner Position?
Nein, ich glaube, missbraucht worden bin ich nie. Ich habe auf eine Art auch... Ich habe vorher gesagt,
oder du weisst es nicht?
Ich weiss es nicht, ja. Also, ich gehe möglichst auch Lobbyisten, muss man sagen. Obwohl, wenn man jetzt über Lobbyisten sagt, einst bin ich ein bisschen missbraucht worden und ich habe es nicht gemerkt, ich habe es erst im Nachhinein gemerkt. Nämlich ich habe... Nach der Steueraffäre, die der Bundesrat Johann Schneider-Ammann hatte, wo seine Firma, die Ammann Group, quasi Gelder auf den Jersey Islands hatte, und nachher hat man ihm vorgeworfen, er dürfe Schweizer Steuern umgehen, habe ich den Schneider-Ammann interviewt. Und nach dem Interview habe ich einen Lobbyist auf dem Zug getroffen, von der Konsulenten, das ist ein grosses Beraterbüro, und hat mich gefragt, wie war das Interview mit dem Schneider-Ammann?
Das heisst, er hat das eingefädelt.
Er hat das eingefädelt. Und ich habe ein pickelhartes Interview geführt mit dem Schneider-Ammann. Das ist für mich heute bis jetzt das beste Bundesratsinterview, das ich persönlich geführt habe. Ich habe den angegriffen. Aber wo ich am Schluss natürlich gemerkt habe, dass ein Lobbyist das eingeführt hat, dass der hat wählen, dass es im Sonntagsblick kam, ist für mich quasi die Welt zusammengefallen.
Ehrlich, aber so naiv bist du. Das passiert doch überall. Die lassen doch nur noch Sachen zu, die ihre Medienberater irgendwie abgesegnet haben.
Völlig einverstanden. Ich habe über das auch sehr viel geschrieben. Also ich habe die ganze Lobbying-Kasten in Bern mal sehr genau angeschaut. Und mit Bern Journalismus zu machen, mit Politikern, ist heute eigentlich fast unmöglich geworden. Also das ist ein Heer von Beratern, wo, wenn man mit denen mit Bundesräten ein Interview macht, dann kommen die massiv umgeschrieben zurück. Also,
du bist ja der Meinung, Interviews dürfen nicht irgendwie zum Gegenlesen gegeben werden. Bin ich anderer Meinung. Weil sehr oft, wenn ich ein Interview gebe und dann kommt das zurück, ist es zum Teil ein bisschen schlecht übersetzt, von Schweizerdeutsch auf Hochdeutsch und so, und schlecht zusammengefasst und so. Ich finde, das ist ein Akt von der Fairness. Aber du bist völlig dagegen.
Ja, ich bin eigentlich dagegen, aber es braucht eben, wie du richtig gesagt hast, es braucht von beiden Seiten mehr Professionalität. Also, ich habe auch schon ein paar Interviews gegeben und die sind nachher übersetzt. Also wirklich schlecht gewesen. Also, wir Journalisten, Journalistinnen, müssen uns auch besser vorbereiten auf die Interviews und müssen die auch quasi besser abgeben und besser übersetzen. Also es liegt nicht nur an denen, die die Interviews geben, sondern auch an uns.
Also, aber generell die Haltung oder die Position von Journalisten und Reporter ist in Frage gestellt. Wir haben einen Präsident in Amerika, der die Enemy of the People, ihr dort hinten da, wo mich immer live übertragen und von dem ich profitiere. Ihr seid die Enemy of the People und die werden dann abgeschraubt. Du hast es selber auch erlebt, oder?
Ja, es ist ja etwas vom Schlimmsten, was ich als Journalist erlebt. Ich bin ja viel mit dem Trump umgereist. Also ich bin nicht nur in die kleinen Städte gegangen, sondern auch mit den Kandidaten unterwegs gewesen. Und es gibt an diesen Veranstaltungen gibt es immer einen Ort, wo die Journalisten hergehen. Und in der Regel ist das auf der Seite oder hinten. Aber der Trump hat das genau in die Mitte platziert. Also vor ihm, vor den Journalisten hat es Fans, hinten an den Journalisten hat es Fans von Trump. Und wenn der Trump dann sagt, ihr seid die verlogensten Leute, die es gibt, dann buht dich die Leute auf. Und da hat man dann schon eine gewisse Angst.
Aber es ist ja nicht nur dort, das greift ja um sich. Wir haben jetzt gerade am letzten Freitag erlebt, Hönes und Rummenigge von Bayern München sind von den Medien getreten und haben den Journalisten vorgeworfen, so lassen wir uns nicht behandeln. Und Titel vom Grundgesetz, also der Verfassung von Deutschland, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heisst, man darf Fußballer von Bayern München nicht kritisieren. Und das sind ja irgendwie doch noch respektable Persönlichkeiten, wenn sie schon mal, der eine war im Gefängnis, der andere ist verurteilt worden, aber sie sind Chefs vom grössten, renommiertesten, erfolgreichsten deutschen Fußballverein. Und die sagen so etwas in die Kamera rein. Was sagst du da?
Das ist eine ganz groteske Pressekonferenz gewesen. Ich habe die gesehen. Ich habe nur noch gestaunt. Gestaunt habe ich dann aber auch zum Teil auf die Reaktionen in den Medien selber. Also, ich habe einen Bericht gelesen im Tagesanzeiger, wo man von grosses Kino geredet hat. Oder sogar ganz grosses Kino. Also, man hat eine gewisse Bewunderung gehabt gegenüber von diesen Leuten. Und ich meine, das ist ein massiv anti-journalistische und letztendlich auch undemokratische Haltung, die die Leute am Tag geredet haben. Aber so Sachen habe ich in der Schweiz also auch erlebt. Ich bin mal mit einer Bundesrätin nach Moskau geflogen.
Wie heisst sie?
Evelyn Wittmer-Schlumpf. Ich habe dort ein Interview mit ihr gemacht im Flugzeug. Ich habe das Interview dann zum Gegenlesen gegeben. Und sie hat dort etwas sehr Kritisches gesagt über die USA. Und natürlich hat nachher der Pressesprecherin das gestrichen. Und ich habe sie ihr vorgespielt und gesagt, ja, aber sie habe das gesagt. Dann hat sie gesagt, ja, aber das sage ich nicht gut für die Schweiz. Und ich meine, das ist nicht mein Problem. Und dann hat sie mir das Du angeboten, wenn ich das würde streicheln. Ich habe noch nie so etwas erlebt.
Oder? Und hast du angenommen?
Nein, natürlich nicht. Aber sie ist nachher weitergegangen und hat sie gesagt, dann nehmen wir sie nicht zurück im Bundesratschat. Also sie hat wirklich Druck aufgesetzt. Und das ist dann ich habe es dann tatsächlich gestritten. Und
gestrichen.
Nein. Und ich habe es gestrichen.
Weil du hast Angst, kommst du nicht rechtzeitig heim.
Ja, und wenn du plötzlich so den Druck hast von Bern, der wirklich ausgeübt wird, für mich ist die Lehre natürlich auch, ich würde nie mehr im Bundesratschat fliegen.
Weil das ist meine nächste Frage. Das ist doch der Grundfehler. In Amerika fliegen Journalisten schon mit dem Präsidenten. Aber das ist eine riesige Maschine, da ist man hinten dran und der Präsident ist vorne, kommt dann manchmal hin. Aber nicht so eine intime Atmosphäre wie in einem kleinen Privatflieger.
Es gibt noch einen ganz anderen Unterschied. In Amerika zahlt man dafür. Ich war am letzten WEF in Davos ein bisschen embedded gewesen mit dem White House Press Corps. Also embedded. Ich bin mit dem gereist. Und ich habe natürlich für jedes Gipfeli, das ich gegessen habe, müssen zahlen. Wenn man mit Air Force One fliegt, dann kommt ziemlich eine hohe Rechnung auf die Redaktion. Ich bin schon dreimal mit dem Bundesratschat geflogen. Ich habe noch nie eine Rechnung müssen zahlen.
Was reiht das aus über die Schweiz? Das heisst, man ist näher zusammen, eben, man macht dann sogar noch Tutsis und so. Man kungelt mit den Journalisten und erhofft sich da dann eine bessere und eine positivere Berichterstattung.
Ich finde Nähe zwischen Journalisten und Politikerinnen in Bern finde ich recht bizarr. Also die ist unglaublich gross und ich glaube schon, dass man da erhofft, dass man eine bessere Berichterstattung bekommt.
Wir haben können das über? Die Bundeshausjournalisten, die ja täglich oder einfach immer wieder dort sind, sind die nicht zu nahe dran?
Die sind viel zu nahe. Aber ich meine, es gibt hervorragende Bundeshausjournalistinnen und Journalisten. Ich meine, die Heidi Gmür von der NZZ, ich lese jede Zeile, die sie schreibt, ich finde sie hervorragend. Aber es besteht eine gewisse Nähe, vor allem auch von der nationalen Ständeräte zu den Politikern. Die sind alle per Du miteinander. Ich bin dort mit niemandem per Du, obwohl ich auch lange im Bundeshaus akkreditiert war.
Mit wem war es am schwierigsten, ein Interview zu führen? Weil du hast einige Beispiele von Interviews drin, sogar eins mit mir. Ich habe nicht genau gewusst, was du mit dem aussagen willst, dass ich da irgendwie ein bisschen banales Zeug von mir gebe, oder was?
Nein, überhaupt nicht. Du kommst jetzt vor in einem Kapitel, wo ich über den Anfang von Interviews rede, weil die meisten ersten Interviewfragen sind immer, wie fühlen sie sich oder was geht ihnen durch den Kopf, und das ist eine gewisse Faulheit, und ich wollte eigentlich sagen, wie man das Interview auch anders anfangen kann. Und ich habe quasi ein Vorgespräch, das wir geführt haben, durch das Interview hineingenommen.
Eben, dort am Anfang, du hast immer ein bisschen Stimmung irgendwie versuchen zu schaffen zwischen dir und dieser Person. Dann kommt irgendeine Frage. Und dort bin ich dann ein bisschen über das gestolpert. Also über zwei Sachen. Erstens mal bin ich darüber gestolpert, dass du Fragen stellst, wo es nur eine Antwort gibt. Also wenn man einer fragt, sind sie ein Verbrecher, ist klar, gibt es eine Antwort. Nein.
Ja,
du stellst zum Teil solche Fragen, wo man weiss, es kann nur eine Antwort geben. Diese Fragen darf man gar nicht stellen.
Ja, natürlich nicht. Aber ich stelle sehr wenig Fragen, wo man einfach nur mit Ja oder Nein beantworten.
Und das Zweite, was du da irgendwo schreibst, ja, eigentlich alle Milieus sind es gleich. Finanzmilieu, Politikmilieu, Sportmilieu, man muss sich da gar nicht mit dem beschäftigen und so. Das habe ich also so daneben gefunden.
Ja, ich habe das anders erlebt. Also ich habe am Anfang gesagt, ich habe als Filmjournalist angefangen. Und ich habe eigentlich die Filmbranche wirklich in und out kennengelernt. Ich habe mit allen Leuten geredet, ich bin mehrmals in Cannes, ich habe die Werbung, die Herstellung und so. Und dann habe ich angefangen, über Politik zu schreiben, und ich war an der UNO in New York, und ich war am Kongress von der FIFA, und ich habe gemerkt, das sind ähnliche Mechanismen und die funktionieren sehr, sehr ähnlich.
Aber das ist das nicht irgendwie eine Haltung, wo man sagt, ich muss ja gar nicht irgendwie viel wissen, es ist ja alles irgendwie gleich, die ganze Welt ist gleich. Wie hat zumal der Spiro Agnew gesagt, ehemaliger amerikanischer Vizepräsident, wenn ich ein Slum gesehen habe, ich alle gesehen. Das hat ihm unglaublich geschadet. Habe ich das Gefühl, das ist genau die Haltung vom Hostli.
Überhaupt nicht, in keiner Art und Weise. Aber was mir wichtig ist, Journalismus ist letztendlich ein Handwerk. Und das ist ein Handwerk, das man lernen kann. Das ist auch keine Kunst. Und ich glaube, ich habe das Handwerk gelernt. Und ich kann das in verschiedenen Geschichten einsetzen. Es ist sogar so, ich schreibe eigentlich gerne über Sachen, wo ich gar nicht so viel weiss. Weil dann muss ich umso mehr recherchieren und umso mehr erfahren, damit ich es so schreiben kann, dass die Leserinnen und Leser verstehen. Weil das finde ich ganz wichtig, dass der Wolf Schneider hat ja mal gesagt, jemand muss immer arbeiten, entweder der Journalist oder der Leser. Und ich wollte, dass der Journalist muss arbeiten, nicht der Leser.
Also, Peter Hussli, du hast so viel jetzt da geschrieben und erzählt. Und da stellt sich einfach jedem, der sich mit dir befasst, die Frage, warum hat der keine Karriere gemacht in einem Verlagshaus? Warum hat man dem nie einen Chefposten angeboten?
Das finde ich eine gute Frage, die stelle ich mir natürlich auch. Wir haben die Chefin wirklich einmal gesagt, du wirst bei uns nie Chef, weil du bist der beste Geschichtenverzähler, den wir haben.
Das ist aber eine sehr banale oder irgendwie liebedienerische Erklärung.
Ja, das ist eine Erklärung, die von meinen Chefen gekommen ist. Wahrscheinlich ist es halt auch so, dass ich nicht die richtigen Sachen gemacht habe, die es braucht, um Chef zu werden.
Also was braucht es denn, um Chef zu werden? Ja, im Haus Ringe, du bist ja vor allem im Haus Ringe gewesen. Ganz früh, normal in jungen Jahren, dort ist das noch nicht so angestanden, Chef zu werden, im Haus der Media. Was hast du im Haus Ringe falsch gemacht? Was muss man machen, um im Haus Ringe Karriere zu machen?
Wahrscheinlich musst du die Leute fragen, die Karriere gemacht haben.
Naja, das hast du sicher gemacht.
Wahrscheinlich hätte ich mit dem einen oder anderen vielleicht eine bessere Beziehung müssen haben. Ich hätte mich wahrscheinlich weniger müssen um den Journalismus kümmern und mehr um meine Karriere. Aber letztendlich ist mir der Journalismus wichtiger. Mir ist es wichtiger, ich kaufe deinen Kopf und nicht deinen Arsch, heisst, dass ich aus der Redaktion rausgehe. Und wahrscheinlich muss man mehr auf der Redaktion herumhängen, statt rausgehen und gute Geschichten zu machen.
Ich weiss, du hast immer wieder Chefen gehabt, wo du das Gefühl hast, die können es einfach nicht, die checken es einfach nicht. Wo du keinen Respekt hast können als Journalist für dich.
Ich weiss nicht, ich habe viele Chefen gehabt, wo ich einiges von ihnen gelernt habe. wahrscheinlich hätte ich schon gerne mal gezeigt, dass ich das auch könnte.
Mhm. Und meinst du, kommt das noch? Oder jetzt hast du eben das zweite Buch, du hast mir das fast schon wörtlich erzählt am letzten Freitagabend. Oder uns, wo wir dort um den Tisch gesessen sind, wo dich so fesselt, das ist irgendein Kriminalfall, der dann sicher verfilmt wird. Aber wenn das abgeschlossen ist, was kommt als nächstes?
Ja, nachher möchte ich unbedingt wieder ein bisschen Geld verdienen. Oder ich muss wieder ein bisschen Geld
mit
verdienen.
Mit Büchern schreiben verdient man kein Geld.
Mit Büchern verschreibt man kein Geld. Du hast gesagt, das zweite möchte ich natürlich, dass es verfilmt wird. Und vielleicht kann ich dann Filmrechte davon verkaufen. Ich werde auf jeden Fall Journalist bleiben und möchte nach wie vor Geschichten erzählen.
Und wie ist das Buch angekommen jetzt? Was so die erste Reaktion? Also viel geschrieben worden ist über das nicht. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut.
Nein, viel geschrieben worden ist das nicht. Das bedauere ich ein bisschen. Ich komme von Kolleginnen und Kollegen wahnsinnig schöne Feedbacks.
Aber wenn du nur für dich geschrieben hast, dann wird wahrscheinlich die Auflage sich in überschaubarer Höhe sich, einpendeln.
Vielleicht ist es auch ein Buch, wo irgendwie so ein Longtail ist.
Das hofft man immer, wenn es am Anfang nicht gut läuft.
Also meine Verlegerin sagt, es sei hervorragend gestartet.
Gut, das sagen die Verleger am Anfang immer, um da nicht Depressionen auszulösen.
Ich habe überhaupt keine Depression, weil die Leute sehen in diesem Buch das, was ich gehofft habe, dass sie es sehen.
Okay, das war der Peter Hossli, sein Buch. Also, das kann man lesen. Es ist wirklich interessant und aufschlussreich. Die erste Miete ging an die Mafia. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Hast du noch einen Titel gut? Was ist der letzte Titel?
Ja, ich würde gerne Imagine von John Lennon spielen, weil ich schreibe in meinem Buch ja auch, dass die Aufgabe von einem Reporter ist ja, die Waren so präzise wie möglich abzubilden, aber wahrscheinlich können das Poeten besser als
aber
Journalisten.
Aber er sagt, man muss sich eine Welt vorstellen, die es nicht gibt. Du musst die Welt abbilden, wie sie ist.
Ja, aber der John Lennon hat auch einen gewissen Optimismus in sich hinein und der Optimismus ist etwas, das ich glaube auch in mir drin habe.
Das ist der Doppelpunkt, live aus dem Studio 1 von Radio 1. Schönen Sonntag wünscht allen, der Roger Schawinski. Nächster Doppelpunkt heute in einer Woche.
No hell below us.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.